Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PostFinanz-Podcast Popcorn und Finanzen. Ich bin der Stefan Lendi und heute reden wir über Nachhaltigkeit, aber eben nicht darüber, wie wir unseren Abfall trennen können oder nachhaltiger reisen, sondern darüber, was Nachhaltigkeit bei Geldanlagen bedeutet. Und dabei wird schnell klar, Nachhaltigkeit, das ist kein Zustand. Nachhaltigkeit ist ein Prozess, eine kontinuierliche Entwicklung. Es gibt keine einzige Geldanlage, die alle 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen gleichzeitig erfüllt. Für Länder geht es um verschiedene Ansätze, um nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Anlegen, wo jeweils eigene Kriterien und Indikatoren wie ESG oder andere Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen. Was das konkret bedeutet und auf was man achten sollte, das klären wir jetzt dann gerade. Wenn ihr an Geldanlagen denkt, an was denkt denn ihr zuerst? Denkt ihr an Renditen, an Risiken oder vielleicht doch an Verantwortung? Wir haben nachgefragt draussen auf der Strasse.
Gute Frage, wie man das definiert, ob man entsprechend in den richtigen Unternehmen investiert, die in die Zukunft blicken.
Habe ich jetzt gerade gestern gehört von einer Solarfirma, wo eine Freundin 200'000 investiert hat und alles verloren hat. Aha, also es gibt es auch.
Ja, wo man natürlich das Gesamtbild anschaut von einem Unternehmen, ist es auch sozial verantwortlich, macht es gute Sachen etc. Das gehört eigentlich das ganze Sustainability Investing.
Ich würde vielleicht nach grossen Projekten suchen, wo zum Beispiel grosse Solarprojekte oder Wasserenergie oder auch Windenergie.
Also wir hören es oft, geht es um wirklich gewisse Begrifflichkeiten und Definitionen, die müssen wir auch noch klären. Aber das Fazit ist sicher mal, viele Menschen interessieren sich für nachhaltiges Investieren, wissen aber nicht so recht, wo und wie sie sollen anfangen. Und darum machen wir heute genau das. Wir bieten eine kleine, aber nicht abschliessende Orientierung für alle, die sich vielleicht auch zum ersten Mal mit dem Thema befassen. Mit unseren Experten erklären wir Begriff, wir entwirren das Labelchaos, das es da außen eben auch noch gibt, und geben Orientierung und Tipps für den Einstieg. Ich freue mich riesig auf meine Gäste, auf Sabine Döbeli, CEO von Swiss Sustainable Finance. Willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Und der Ivo Mucklin von der PostFinanz, Leiter Fachstelle Sustainable Investing. Willkommen, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Bevor wir anfangen, die lieben Definitionen und Begrifflichkeiten anzuschauen, zum Einstieg mal eine gesellschaftliche Frage. Warum besteht denn aus eurer Sicht der Wunsch, dass wir eben möchten, nachhaltig investieren? Die Wirkung erzielen, die wir gehört haben vorher auch bei den Quotes?
Ich glaube, es ist das Grundbedürfnis des Menschen, dass man mit seinen Handlungen auch ein Stück weit Gutes tut und dass man nicht anderen schadet. Das haben sehr viele Leute für sich als Anspruch. Die Frage ist dann, wie man es umsetzt. Dort wird es vielleicht schwieriger, das werden wir vertiefen. Aber ich glaube, es ist einfach ein Wunsch, auch mit dem eigenen Handeln zu einem positiven Wandel beizutragen.
Also das Menschsein, Moral, wo wichtig ist, gut zu tun?
Ja, also ich glaube, wir haben ja nicht nur von der Moral gehört, sondern auch interessanterweise haben ja einzelne Leute ja darauf hergewiesen, dass es auch um Risiken geht, es geht auch um Wirkung, es geht um Moral und Ethik, es geht um das Gesamtbild. Also ich habe das Gefühl, die verschiedenen Leute zeigen als Abbild von dieser Gesellschaft, die nachhaltig investieren. Man sieht auch in den Daten über Jahre hinweg, dass die Leute konsistent interessiert sind an nachhaltigen Anlagen.
Können wir mit nachhaltigen Investments auch wirklich nachhaltig etwas verändern? Oder ist das ein Trend, der besteht, der irgendwann vielleicht aber auch vorbeigeht?
Also ich arbeite für Swiss Sustainable Finance. Ich habe die Organisation gegründet, weil ich ganz klar der Meinung bin, dass die Finanzwirtschaft eine wichtige Rolle zu spielen hat, wenn es um den Wandel geht in eine nachhaltige Welt und da auch etwas beitragen kann. Und die Finanzwirtschaft ist natürlich nicht ohne Kunden, die dann auch entsprechende Produkte nachfragen und in eine entsprechende Richtung gehen wollen.
Aber es ist eben kein Trend in diesem Sinn, oder?
Also es ist ein ganz klarer Trend. Wir machen seit 8 Jahren eine Studie zum Thema nachhaltige Investments in der Schweiz. Und seither hat es einfach mit einer Ausnahme kontinuierlich eine Steigerung gegeben. Wir haben ein Jahr gesehen, wo es einen deutlichen Rückgang gegeben hat. Das ist, dort hat verschiedene Gründe gehabt. Vor allem auch Kurse, die sich negativ entwickelt haben. Aber über all diese Jahre ist der Bereich gewachsen. Und für viele Banken ist es heute der Normalfall, dass sie nachhaltige Produkte anbieten ihren Kunden. Also es ist ein ganz klarer Trend, der auch im Moment noch unterbrochen ist.
Aber eben nicht ein Trend, der vorbeigeht, sondern eben eine Entwicklung, die bleibt, die zunimmt, kontinuierlich zunimmt. Und eben nicht ein Trend im Sinne von, oh, das machen wir jetzt heute mal und dann morgen kommt dann ein neues Thema. Ist ein Thema, das bleibt?
Das ist auf jeden Fall ein Thema, das bleibt und das heute breit verankert ist bei Banken.
Wie sehen Sie das bei der Postfinanz, Ivo?
Ja, ich glaube, was auch spannend ist, ist ja, es ist etwas, was sich verändert über die Zeit. Also ich glaube, ursprünglich kommt ja Sustainable Investing aus dem mehr ethisch-moralischen, religiösen Aspekt, so ein bisschen von den Quäker, und hat sich nachher weiterentwickelt, mehr Richtung Risikoperspektive, wo irgendwie die Risiken minimieren von Unternehmen und nachher mehr Richtung auch Wirkung seit dem Pariser Klimaabkommen. Also das sehen wir auch. Das ist, hat nicht abgenommen. Wir haben es auch nochmal analysiert in diesem Jahr, dass obwohl es relativ grosse mediale Komponente auch in den USA gibt mit Anti-ESG, der Trend ist unterbrochen.
Du hast erwähnt, woher es kommt, von den Quäker ursprünglich. Wo hat das angefangen? Du nickst, Sabine, wie war das damals gewesen? Wo hat der Gedanke angefangen?
Also der Begriff Nachhaltigkeit kommt ja aus der Forstwirtschaft und steht dort dafür, dass man nicht mehr Holz aus einem Wald holt, als wieder nachwächst. Mhm. Also die Langfristigkeitsperspektive. Und es ist tatsächlich so, Quäker in den USA sind die Ersten gewesen, die gesagt haben, wir investieren nicht in Firmen, die Alkohol produzieren zum Beispiel oder Waffen. Das ist dort so stark die wertbasierte Komponente gewesen. So investieren, dass es zu den eigenen Werten passt. Das war nachher in nachhaltigen Fonds später auch der Fall gewesen. Die ersten nachhaltigen Fonds sind auch in den USA entstanden, sind aber eigentlich vor allem ethische Fonds gewesen, nicht an gewissen Themen beteiligt sein. Das hat sich dann weiterentwickelt zu sogenannten Best-in-Class-Fonds, wo man gesagt hat, eigentlich will man immer in die Besten von jeder Branche investieren. Mhm. Das war eher so ein bisschen die Chancenperspektive bereits gewesen. Man wollte Firmen im Portfolio haben, die auch gewisse Risiken nicht ausgesetzt sind. Und wie du auch schon ein bisschen geschildert hast, Ivo, es hat sich dann weiterentwickelt. Man hat das auch als finanzielle Chance gesehen, so Firmen wegzulassen, die grössere Risiken haben, bis hin zur Wirkung. Und das sind für mich die drei Hauptargumente, warum man Nachhaltigkeitsaspekt in einen Anlageentscheid integriert. Man will auf Wert abstimmen, man will finanzielle Risiken senken oder sich finanzielle Chancen erschliessen oder man will eben ganz konkret auch etwas verändern in der Welt.
Wunderbar zusammengefasst. Jetzt habe ich mal verstanden, woher es kommt, aber eben wie sich seither entwickelt hat. Was sind nachhaltige Anlagen aber auch nicht, wenn der Banker mir sagt, du, das ist dann nachhaltig, das ist dann gut für die Umwelt, ist es das zwingend?
Also das kommt ganz darauf an. Also ich glaube, wichtig ist wirklich die Unterscheidung von, wie wir es jetzt machen. Jede Bank hat eine eigene Definition, aber bei PostFinance unterscheiden wir zwischen verantwortungsbewussten und nachhaltigen Anlageprodukten und konventionellen. Die verantwortungsbewussten schauen wirklich genau auf die Risikokomponente. Also wir schauen, inwiefern sind dort Unternehmen drin, die den Klimawandel im Griff haben, haben sie andere soziale Geschichten im Griff, damit sie eben, wie zum Beispiel Nestle, wenn sie schauen sie auf den Klimawandel bei der Kaffeeproduktion, wenn sie den nicht im Griff haben, resultieren grössere Risiken.
Und die also da geht es mir um eine Absicherung, jetzt oder von einer Nestle beispielsweise, die du erwähnst. Sind sie Risiken oder Umweltrisiken ausgesetzt? Also da geht es nicht darum, haben sie gute Arbeitsbedingungen und lösen sie damit Umweltprobleme, sondern sind sie als Firma exponiert gegenüber solchen Risiken?
Ja, genau. Es geht um das. Also es geht um die Risikokomponenten und Perspektiven, wo du wirklich willst, dass du Unternehmen in deinem Portfolio hast, die die Risiken absichern. Also nicht, haben sie weniger Impact, weniger Wirkung auf das Klima, sondern wirklich den Risikofokus. Bei den Nachhaltigen sehen wir das anders. Da geht es um die Wirkung. Es geht darum, dass du wirklich schaust, hey, was hat Nestle für eine Auswirkung auf das Klima oder Roche, Holcim und so weiter. Und dort tun wir das so aufhängen, dass wir immer auf themenspezifisch, also nicht alle Nachhaltigkeitsziele, sondern immer fokussiert auf ein Thema das optimieren.
Verantwortungsbewusst versus nachhaltig sein, ist eine Firma exponiert gegenüber gewissen Risiken als andere. Erzeugen wir die Wirkung, die wir vorher gehört haben von euch draußen auf der Strasse? Sabine, du siehst es anders. Also wir haben das Problem mit diesen Begriffen oder welche Begriffe verwendet wer, wo, wie. Da gibt es keine klaren Definitionen. Aber die Unterscheidung, die Ivo macht, zum grundsätzlich sagen, tun wir eine Firma absichern gegenüber Umweltrisiken oder beim Investment haben wir tatsächlich die Wirkung, die wir möchten erzielen, dass wir gut tun für die Gesellschaft, für die Umwelt. Die Unterscheidung ist grundsätzlich nicht falsch, oder?
Die ist nicht falsch. Wir ziehen die Grenzen ein bisschen anders. Also für uns sind nachhaltige oder auch nachhaltigkeitsbezogene Anlagen einfach ein Überbegriff. Und dann gibt es ganz viele Formen, wie dass man ESG-Kriterien kann integrieren kann. Der Anfang ist für die allermeisten Fonds, die im Schweizer Markt sind, Ausschlusskriterien. Man lässt mal die sehr belastenden Branchen weg, die dreckigen Industrien kommen schon gar nicht ins Portfolio.
Also wie Quäker damals eigentlich in den USA?
Ähnlich, ja. Das gibt es natürlich zu unterschiedlichen Ausprägungen. Und gewisse Fonds schliessen ganz viel aus, können im Übrigen trotzdem oft immer noch sehr gute Rendite erzielen. Das schliesst sich nicht aus. Andere Fonds sind doch ein bisschen toleranter und investieren relativ breit, lassen nur vielleicht die kontroversen Waffen und vielleicht noch Tabakfirmen weg. Dann geht es wirklich darum, den ersten Filter darüber zu legen, der auch finanzielle Risiken absichert. Eben das Konzentrieren auf Unternehmen, die ihre Risiken, ihre Nachhaltigkeitsrisiken im Griff haben. Und das ist, denke ich, aus meiner Sicht eher eine finanzielle Motivation, nicht unbedingt eine wertbezogene. Und der dritte Aspekt ist dann tatsächlich, wie kann man auch zur Veränderung beitragen. Und dort wird es ein bisschen komplexer. Es gibt den Begriff Impact Investing für das. Mhm. Impact Investing erfordert, dass man wirklich sich ein klares Ziel setzt, welche Veränderung will man erreichen und dann auch misst, ob man die Veränderung erreicht und das auch ausweist in einem Bericht. Man kann als Investor auf verschiedene Arten Wirkung erzeugen. Indem dass man jetzt nur in die besseren Unternehmen investiert oder gewisse weglässt, bewegt man eigentlich noch nichts auf der Welt. Wir wissen, Aktien sind handelbar. Wenn ich sie verkaufe, kauft sie jemand anderes. Da passiert noch nichts anderes. Man darf es trotzdem nicht unterschätzen, weil wenn ganz viele Investoren auf der Welt gewisse Sachen weglassen, also beispielsweise Kohleninvestments, es gibt ganz viele Fonds, die heute nicht mehr in Kohlefirmen investieren. Für Kohlefirmen ist es damit schwieriger geworden, günstig zu Geld zu kommen. Also das heisst, es macht denen ihr Geschäft tatsächlich schwieriger.
Und so hat es ja dann auch wieder eine Wirkung nachher, so, wo man ja sucht.
Das ist so. So hat es tatsächlich auch eine Wirkung. Aber bis man dort herkommt, das braucht relativ viel. Es gibt aber einen Weg, als Investor an der Aktienmarkt trotzdem eine Wirkung zu erzielen. Nämlich indem, dass man mit den Unternehmen einen Dialog führt. Natürlich nicht selber als Endinvestor. Man nimmt nicht das Telefon in die Hand und redet mit Nestle. Aber man tut im Idealfall zusammen mit anderen Investoren Druck ausüben. Es gibt so eine Organisation, die heisst Climate Action 100+. Das ist eine Organisation, wo viele hundert Investoren unterzeichnet haben. Und gemeinsam gehen die in jedem Land zu den grössten Klimasündern und sagen, wir als Investoren erwarten von euch, dass ihr ein glaubwürdiges Klimaziel setzt und dann auch entsprechende Massnahmen umsetzt. Und das ist etwas, das über die Zeit dann durchaus eine Wirkung entfalten kann. So haben jetzt schon viele von diesen rund 160 grössten Verschmutzer auf der Welt eigentlich ihre Klimaziele angepasst und verschärft. Das ist ein Weg, wie man Wirkung erzielen kann.
Die Wirkung ist eben doch ein ganz zentrales Thema. Wir wollen etwas bewegen und die Risikoabsicherung, haben wir gehört von der Sabine, da geht es um das finanzielle Interesse. Wie erfolgreich ist die Firma? Wie lange überlebt die Firma? Wie gut geht es deren? Das sind die einen Kriterien. Und das andere, und da haben wir jetzt ein ganzes Potpourri gehört von möglichen Ansätzen, wie man eben die Wirkung kann zeigen und die Wirkung kann erzeugen.
Ich glaube, was Sabine sagt, ist sehr wichtig auch für uns, wieso wir unterscheiden, weißt, zwischen verantwortungsbewusst und nachhaltig, ist eben genau auch, dass wir versuchen, es für Kunden verträglicher zu machen, in dem Sinn, dass es auch einfacher verständlich ist und wir fokussieren auf das Primärziel. Wie was Sabine ja geschildert hat, ist, wie man die kann kombinieren. Man kann einen Risikominimierungsansatz und einen Wirkungsansatz kombinieren. Mhm. Das ist absolut kein Problem. Wichtig ist für uns wirklich, was tust du absolut optimieren. Und wenn es eben um eine nachhaltige Anlage geht, dann musst du die Wirkung darlegen. Das ist extrem kompliziert. Da gibt es noch die Unterscheidung zwischen Beitrag und Verträglichkeit, Investoren oder Unternehmenswirkung. Also da kann man sehr sich in vertiefte und sehr komplexe Diskussionen verlieren. Aber das ist sehr ein wichtiger Punkt, dass das eine geht um Wirkung und das andere um Risiko.
Gut, aber jetzt für mich als Otto-Normalverbraucher, für mich lange, wenn ich weiss, es gibt die einen Seiten, wo man die Firmen absichert, eben gegenüber den Risiken, die da aussen sind. Und andererseits geht es eben um die Wirkung, die ich möchte erzielen. Wirkung im Sinn von, ich möchte etwas Gutes tun für die Umwelt, etwas Gutes tun für die Gesellschaft. Und da sind wir auch wieder bei diesen ESG-Begriffen. Vorher haben wir gehört, Government, das ist grundsätzlich falsch. Wir haben Environmental, Social und Governance. Könnt ihr diesen Begriff noch kurz erläutern bezüglich der Risikoabsicherungsseite und bezüglich der Wirkungsseite?
Also wenn wir vielleicht zu diesen Begriffen kurz kommen, Umwelt, ist allen klar, Klima steht an vorderster Stelle. Es geht aber auch um Ressourcenverbrauch. Es geht immer noch um Verschmutzung und Reduktion von Verschmutzung natürlich. Mhm. Es geht um Biodiversität, die man anschaut, wenn man Umweltkriterien anschaut.
Sauberes Wasser oder auch dort Verschmutzungssachen, alles, was dazu kommt?
Auf jeden Fall. Im Sozialen geht es meistens zuerst um Arbeitsbedingungen. Sei es im eigenen Betrieb, den Mitarbeitenden gute Bedingungen geben, aber dann vor allem auch in der Zuliefererkette. Also was gibt es für Konditionen für die, die die ganzen Güter liefern. Und im Governance-Bereich geht es in erster Linie um eine unabhängige Kontrolle durch einen Verwaltungsrat, auch um Gleichbehandlung von Aktionären, letztlich auch um eine gute Nachhaltigkeitsstrategie von einem Unternehmen. Das sind so Themen, die hier abgefragt werden. Und um jetzt nochmal auf die Wirkung zu kommen, ich habe das Beispiel gebracht, von Unternehmen beeinflussen. Eine andere Form von Wirkung ist natürlich, ganz gezielt investieren in Bereiche, die Probleme lösen auf der Welt. Dort sind wir dann beim thematischen Investieren. Eben, es ist ein Beispiel erwähnt worden in der Befragung. Investieren in Solarzellen, investieren in erneuerbare Energien. Auch dort muss man sehen, nicht jede Form von Investment in diesem Bereich hat gerade eine direkte Wirkung. Aber dort ist klar, wenn man da mehr Geld zur Verfügung stellt, dann können auch mehr so Technologien entwickelt werden.
Aber dort, nur weil es eine Firma ist, die Solarzellen produziert, heisst das nicht, dass das aus finanzieller Sicht ein sinnvolles Investment ist und dass die Firma selber auch zwingend nachhaltig unterwegs ist. Also das ist, glaube ich, auch noch ein grosses Missverständnis, wo irgendwo da ist. In Solarzellen zu investieren, heisst nicht, dass mein Geld gut angelegt ist und dass mein Geld wirklich gut tut. Und dass die Arbeitsbedingungen in dieser Firma auch richtig gut sind.
Da vielleicht noch eine lustige Anekdote. Mein allererster Job im Bereich nachhaltige Finanzen hatte ich, weil es damals eine Liste gegeben hat, eine Anlageliste mit grünen Titeln. Mit Windturbinenherstellern in den USA und so weiter. Und dann ist eine von diesen Firmen Konkurs gegangen. Und dann ist die Bank verschrocken und hat gemerkt, oh, wir können nicht einfach so Firmen nehmen, die entsprechende Technologien bereitstellen. Wir müssen eben Nachhaltigkeit auch breiter anschauen. Mhm. Dann ist es darum gegangen, ein Konzept zu entwickeln, wie kann man Nachhaltigkeit breiter betrachten. Und das ist ganz wichtig. Es reicht nicht, ESG-Kriterien anzuschauen. Man muss auch eine normale Finanzanalyse machen für so ein Produkt. Und heute ist das Standard, dass man bei nachhaltigen Fonds natürlich mit der Finanzanalyse auch startet, die ESG-Kriterien anschaut und über alles optimiert. Aber in den Anfängen der nachhaltigen Produkte hat man manchmal einfach nur die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien genommen, dort die besten Firmen ausgewählt und das andere zu wenig angeschaut. Und das ist leider auch nicht immer gut rausgekommen.
Gut, also beim Investieren geht es immer noch darum, zuerst geht es mal um eine Geldanlage und gleichzeitig kann man Kriterien festlegen, Kriterien genau anschauen, dass es eben auch wirklich für einen selber die Wirkung hat, die es haben sollte. Und vielleicht auch noch die Wirkung erzielt auf dem Markt, wo man möchte. Oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist das Zentrale. Das Beispiel ist sehr bezeichnend. Ich glaube, das ist etwas, was viele von unseren Kundenberatern auch gehört haben, Meyer Burger, was auch immer, ganz viele die Solar-Investments, die hops sind gegangen. Aber dort ist vielleicht auch wichtig zu differenzieren, dass da handelt es sich um eine Einzelanlage an Aktien, das ist immer riskant. Ich glaube, das hat nichts mit Nachhaltigkeit oder Nicht-Nachhaltigkeit zu tun. Es ist einfach, kommt darauf an, in was für Anlagenkonstrukt man investiert. Aber ich glaube, für mich noch wichtig, auch noch auszuzeichnen, ist Klimawandel, wenn man optimiert auf eine nachhaltige Anlage, dann muss das nicht heissen, dass man nur in Solarfirmen investiert. Wir kommen im Februar mit einem neuen Mandat raus, nachhaltig Klima, wo das Netto-Null-Ziel verfolgt. Und dort tun wir eigentlich wie drei Subziele verfolgen. Also wir wollen kein Öl, Gas, Kohle, weil das einfach per Definition nicht klimafreundlich ist. Wir wollen Transition fördern, das heisst zum Beispiel Unternehmen, die höhere CO2-Intensität haben, aber ganz klare wissenschaftlich basierte Ziele, dass man die unterstützt, sagen wir zum Beispiel Holzim. Mhm. Und drittens, dass wir Lösungen investieren. Und dort können zum Beispiel Solar, Wind und was auch immer reinkommen. Aber ich glaube, die Kombi macht es aus. Man kann nicht irgendwie sagen, ja, ich mache Klimaschutz und investiere nur in Solar.
Also ich muss die normalen Investmentkriterien, ich muss diversifizieren in meinem Vermögen, das gilt nach wie vor. Und nur wenn man über Nachhaltigkeit redet, Grundprinzipien vom Investieren die werfen ihr bei Swiss Sustainable Finance nicht über den Haufen.
Ganz und gar nicht. Und ich finde, was der Ivo gesagt hat, ist wirklich sehr wichtig. Es wird nie der Fall sein, dass man in einem Investmentportfolio nur Themeninvestments hat. Das wäre viel zu risikoreich. Und gerade als Privatanleger, man braucht eine breite Diversifizierung über ganz viele Sektoren. Und dort ist es eben tatsächlich so, dass es keine Firma gibt auf der Welt, die 100% nachhaltig ist. Nachhaltigkeit ist immer nur wie eine theoretische Zielgröße, wo man sich darauf hinbewegt. Und die Zielgröße verschiebt sich auch. Also die Anforderungen nehmen über die Zeit zu. Wir haben ja in jedem Bereich eine Entwicklung. Wir kommen vorwärts. Und entsprechend verschieben sich auch die Nachhaltigkeitsziele nach oben.
Um irgendwo in dem ganzen Dschungel zurechtzukommen, ich habe gestern mal wieder gegoogelt und dann noch über KI recherchiert, was gibt es da eigentlich alles für Labels und. Und es sind hunderte von Labels auftaucht, die Hälfte tönt noch so, als hätten sie irgendwie noch ein paar schlaue Kriterien hinten dran, andere haben wiederum gar keine Substanz. Es gibt einen riesen Dschungel von Labels, und wo draufsteht, wir können etwas, es ist nachhaltig, es ist gut für die Umwelt etc. Ganz vieles ist Greenwashing. Was für ein Problem haben wir mit Greenwashing? Wie gross sind die Risiken? Auf was kann ich gehen? Was zählt wirklich?
Da würde ich jetzt widersprechen. Ich würde nicht sagen, dass ganz viel Greenwashing ist. Das Problem ist, es gibt nicht eine einheitliche Definition, was ist nachhaltig. In der Schweiz haben wir nicht ein Schweizer Label für nachhaltige Fonds. Es gibt ein Label, das im deutschsprachigen Markt angewendet wird, das FNG-Label. Und das ist sicher ein Label, das sehr seriös prüft, ob die Fonds ambitionierte Kriterien haben, ob sie gute Prozesse haben und ob auch das, was nachher in den Fonds drinsteckt, diesen Prozess entspricht. Also wenn ein Fonds ein FNG-Label hat, dann weiss man, da wird eigentlich gut geschafft. Aber es gibt längst nicht für alle Produkte, die gut sind, so ein Label. Und da muss nachher, also es gibt verschiedene Banken, die auch eigene Label geschaffen haben, auf der Basis von so Nachhaltigkeitsrating sagen, wir definieren Mindestschwelle und wenn ein Fonds etwas erreicht hat, dann geben wir dem einen grünen Stempel. Ich finde, vieles von dem ist gut gemacht, aber zugegebenermassen ist es zum Teil als Kunde einfach nicht sehr transparent, was genau wird gemacht. Insofern der Greenwashing-Vorwurf hat aus meiner Sicht mehr zu tun mit unvollständiger oder ungenauer Kommunikation und nicht unbedingt damit, dass dann einfach nichts dahinter steckt.
Ich habe bei gewissen gesehen, also Firmen, die selber eigentlich irgendwelche Logos entwickeln, die es dann drauf tun, also nicht mal Banken oder Fonds etc., sondern Firmen selber, die eigene Nachhaltigkeitslogos haben. Und bei gewissen Labels bin ich darauf gestoßen, das sind einfach Selbstdeklarationsfragebögen, wo quasi die Firma einen Fragebogen ausfüllt und je nachdem, wie man den ausfüllt, ist man nachher nachhaltig oder nicht. Ist man dieser Sache Herr geworden mittlerweile? Wie nehmen die? Also du nimmst den Markt wahr, das heißt, es gibt ganz klare Labels, auf die kann man gehen, auf die kann man zählen. Gerade wenn es um Fonds geht, wenn es ums Anlegen geht, bei den Firmen selber, bei gewissen Selbstdeklarationen auch noch ein bisschen skeptisch. Wie nimmst du den Markt wahr?
Ja, also Greenwashing ist sicherlich ein Problem. Vor allem ist es ja ein Problem, das unserem Markt nicht gut tut, weil es einen Vertrauensverlust auch führt bei den Kundinnen. Ich glaube, wichtig ist, was Sabine gesagt hat, dass man extrem transparent ist. Die Bankenvereinigung Richtlinie tut ja auch klar sagen, dass wenn man eine nachhaltige Geldanlage anbietet, dass man klar definiert, was nachhaltig ist. Und ich glaube, das ist die Essenz, dass wir zum Beispiel bei der PostFinance immer auch im Kundengespräch erläutern, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen, was nachhaltige Anlagen sind, was sie nicht sind. Und dass wir dann das auch dem Kunden können übergeben können. Und das ist vielleicht jetzt zum Beispiel bei dem neuen Mandat, das wir lancieren im Februar, sehr wichtig für uns, dass wir das fokussieren auf Klima. So können wir auch sicherstellen, dass ein Ziel, das klar absenkbar ist, das hat ein Ziel, das ist von der Schweiz auch verfolgt und so weiter. Also da gibt es eine Klarheit. Und dann können wir das auch klar und transparent wiedergeben. Wir haben ein Subziel, das kann man bemessen, das kann man auch validieren und so weiter. Also das gibt wie eine Story, die in sich kohärent ist, und dann muss man das natürlich offenlegen. Und da gibt es verschiedenste Vehikel, wie man das machen kann. Und das muss man auch, weil eben der Kunde, wenn der mit der Zeit, kann er auch Vertrauen auch verlieren. Und das ist sicher nicht in unserem Sinn.
Und du sagst eben, die Bankenvereinigung reguliert auch, was Banken da in der Schweiz dürfen sagen, zu welchen Produkten und was auch nicht.
Das ist so. Es sind letztes Jahr Selbstregulierungen eingeführt worden von den verschiedenen Finanzverbänden, die eben festlegen, wann darf man etwas auch nachhaltig nennen. Und das sind auch Prozesse gefordert, die erfüllt sein müssen. Und das hat jetzt sicher im März schon einiges bewegt. Es ist übrigens auch gefordert, dass ein Kundenberater entsprechend ausgebildet werden. Also viele Banken haben jetzt auch ihre Mitarbeitenden im Thema geschult. Vielleicht noch zurück zum Label-Thema. Ich glaube, da muss man jetzt klar unterscheiden. Du hast recherchiert, du hast sehr viele Label gesehen, die sich hier auf Produktlabel in verschiedenen Sektoren beziehen. Mhm. Ich habe jetzt mehr von den Label geredet, die sich rein auf Finanzprodukte beziehen. Und dort gibt es in der Schweiz tatsächlich nicht so viel. Sonst gibt es tatsächlich sehr viel und auch sehr unterschiedliche. Man hat lustigerweise in den Medien in der letzten Zeit vor allem in Bezug auf die Finanzwirtschaft von Greenwashing geredet. Und nicht unbedingt vom Greenwashing, wo in der Werbung generell in Bezug auf Konsumprodukte oder so oft stattfindet. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das Problem ist dort fast grösser als in der Finanzwirtschaft.
Also in der Finanzwirtschaft, du sagst, es ist super reguliert. Du hast Bankenvereinigung angesprochen vorher, Ivo, wo es klare Kriterien gibt, wo es Selbstregulierung gibt. Also bei einer Schweizer Bank, sagst du, Sabine, bin ich grundsätzlich als Kunde in einer guten Hand, weil da ist die Selbstregulierung da und die funktioniert, was ja auch schön ist und ein Kompliment ist auch von deiner Seite an die Branche.
Ja, sie funktioniert, aber sie funktioniert nicht nur wegen dieser Selbstregulierung, sondern schon vorher hat ein FINMA, also eine Aufsichtsbehörde, die Banken kontrolliert, recht genau hergeschaut, was wird versprochen in diesen Fondsprospekten und wird denn das auch erfüllt. Und dort hat sich auch ein Dialog entsponnen zwischen den Anbietern und dem Regulator und man hat sich auch ich würde nicht sagen, es hat zu keinem Zeitpunkt ein Problem gegeben. Es hat sicher Phasen gegeben, wo gerade in Bezug auf Wirkung zu viel versprochen worden ist. Wo eine Bank vielleicht hergegangen ist und gesagt hat, wir wählen grüne Firmen aus, mit dem hast du als Anleger die Möglichkeit, die Wirkung zu haben. Das war falsch gewesen und das wird heute so nicht mehr versprochen.
Wenn man die Zeitung durchblättert, analog oder online, gibt es auch ganze ESG-Ratings, die rum sind. Welche Ratings sagen was aus? Was finde ich dort für Informationen?
Also eben ESG-Ratings sind ja genau die drei Pfeiler, wo du und wo Sabine vorher erläutert haben. Das kommt ganz darauf an, je nach Anbieter. Aber es ist meistens oder tendenziell mehr auf der Risikoschiene. Mhm. Und dort, also die werden auch viel ausgewiesen auf den Factsheets und so weiter. Und ich glaube, das generiert eben auch so ein bisschen das Missverständnis von gewissen Kundinnen, die das Risiko und Wirkung nicht unbedingt können voneinander dissoziieren. Und tendenziell sind es aggregierte Versionen, also wo du einfach die ESG-Komponenten nimmst, die S-Komponenten und G, die aggregierst. Aber es ist sehr schwierig zu wissen, wie genau die Aggregation funktioniert. Also auch als Abnehmer von diesen ESG-Kriterien und Indikatoren weißt du nicht genau, wie das funktioniert.
Wie nimmst du das wahr, Sabine?
Ja, es ist per se eine komplexe Aufgabe, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien zu überprüfen und dann daraus einen Wert zu generieren. Wie der Ivo das sagt, man muss dabei verschiedene Themen gewichten, man muss sie quantitativ bewerten und oftmals sind ja das nicht quantitative Informationen, die man hat. Das heisst, so ein ESG-Rating, das gibt einen übergeordneten Blick, aber die Wahrnehmung, ob ein Unternehmen gut ist, die unterscheidet sich dann eben auch je nach Rating, je nach Gewichtung, je nach Ziel, mit welchem Zweck so ein Rating aufgesetzt worden ist. Ich finde aber schon, also das sind eigentlich zentrale Instrumente für Investoren. Ich glaube, für den Endanleger ist es ein bisschen schwierig, aus einem Rating selber viel abzuleiten.
Also da ruhig mal einen Sparringpartner dazu nehmen. Und man kann darauf vertrauen, dass der Sparringpartner richtig ausgebildet ist, Bankenvereinigung, wo die das Ganze hervorgibt, was darf wie gemacht werden. Dort ist man in guter Hand.
Ja, oder man kann vielleicht ein anderes Beispiel hervorholen. Also der Bund hat vor 2,5 Jahren Swiss Climate Scores geschaffen. Das ist ein Instrument, wo verschiedene Klimaindikatoren zu Fonds abgebildet werden. Mhm. Und immer mehr Banken tun jetzt die Swiss Climate Scores auch für ihre Fonds publizieren. Das sind dann Informationen zum Beispiel zu den tatsächlichen Emissionen. Es sind aber auch Informationen dazu, wer zum Beispiel Einfluss genommen auf die Unternehmen mit Klimaziel in Bezug auf Klimaziel. Es sind Informationen zu Stimmrechtsverhalten von diesem Fonds. Und so fügt sich dann das Gesamtbild zusammen, wie gut ist so ein Fonds unterwegs.
Und schafft auch eine Vergleichbarkeit jetzt für mich als Anleger?
Es schafft eine Vergleichbarkeit. Allerdings muss man sagen, Man muss sich heute die Informationen noch selber zusammensuchen von den verschiedenen Anbietern. Es gibt nicht eine gesammelte Übersicht.
Ich glaube, das ist ja das, wo die Essenz ist. Also eben so ein ESG Aggregated Score macht es sehr schwierig zu wissen, was genau drinnen ist. Das ist so ein bisschen wie ein Cocktail mit 30 verschiedenen Alkohol. Schlussendlich weiß ich nicht genau, was drinnen ist. Aber das Wichtige ist, glaube ich, wirklich, dass es um Definition geht. Also wenn man sagt, ich habe ein Klimaziel oder ich will das Risiko optimieren wegen klimabedingten Finanzrisiken, dann muss das im Zentrum stehen. Und dann muss man es genau so messen mit den Indikatoren, die man nachher hinterlegt. Aber einfach ein ESG Aggregated Score an einem Kunden offenlegen, ist relativ schwierig. Das macht es wenig verständlich, je nachdem. Aber ich glaube, noch den Bogen zu machen, vielleicht für den Kundenberater, dort, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Rolle. Und das sehen wir auch bei Bosch Finance. Also, dass sehr viele Kunden Vertrauen haben in die Kundenberater und dementsprechend auch können, geleitet werden und auch unterstützt werden. Und das ist sehr wichtig, dass die Kundenberater eben dann auch die richtigen Informationen geben. Und nicht, dass sie Angst haben, dass sie etwas falsch sagen, sondern genau das Richtige in dieser Nuance auch.
Was ratet ihr Kundinnen und Kunden, Investorinnen und Investoren, die sagen, ich möchte doch eine gewisse Wirkung erzielen? Die ESG-Kriterien, das klingt spannend. Wie fange ich an? Wie gehe ich vor?
Ich glaube, man muss sich zuerst schon mal überlegen, was ist einem alles wichtig? Was sind die eigenen Werte und in was will man sicher nicht investieren? Will man Nachhaltigkeit auch herbeiziehen, um finanzielle Risiken zu adressieren? Und dann als Drittes, wenn man eine Wirkung will, was genau steht da im Zentrum? Will man dazu beitragen, dass Firmen ihre CO2-Emissionen senken, klimafreundlicher werden? Oder will man mehr dazu beitragen, dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern auf der Welt? Und mit so Überlegungen muss man letztlich zu einem Kundenberater gehen und dort den auch konfrontieren mit dem und die richtigen Fragen stellen. Man muss wirklich fragen, was macht der Fonds? Das, was in dem Fondsprospekt beschrieben ist, wie erreicht man das? Und was hat man was ist ja auch tatsächlich erreicht worden über die letzten Jahre?
Also ich kann mich da vollkommen anschliessen. Also das Einzige, was ich vielleicht noch würde sagen, ist, dass ein Kunde auch eine Klarheit entwickelt, dass vielleicht nicht alles möglich ist. Also wenn man einen Anspruch hat, eine ganz klare Wirkung in Europa, in der Schweiz oder irgendwo in Afrika zu haben und das können zu bemessen, dann sind das vielleicht nicht diversifizierte Aktienfonds. Also dann muss man sich auch im Klaren sein, dass das vielleicht höhere Risiken sind mit Direct Investments oder Private Equity Vehicle, aber dass man dann auch weiss, eben, dass man kann nicht alles haben. Es gibt irgendwie gewisse Spannungsfelder, die man muss sich aufnehmen.
Ich nehme von beiden mit, also wir sind grundsätzlich für Schweizer Kundinnen und Kunden, Schweizer Anlegerinnen und Anleger sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben klare gesetzliche Vorgaben. Wir haben eine FINMA, die den Banken auf die Finger schaut. Wir haben eine Bankenvereinigung, die gleichzeitig sich selber auch reguliert. Und wir haben ein klares Vorgehen, wo ihr beide ja gesagt habt, wenn ich mir überlege, was für Themen möchte ich einmal ausschliessen, in was für Firmen und Bereiche möchte ich nicht investieren, gleichzeitig aber auch zu sagen, wie sollen die Firmen sich auch absichern gegenüber eben diesen ESG-Risiken, die wir hatten. Und dritte Frage nachher, wo möchte ich aber auch eine Wirkung erzeugen? Wo möchte ich, dass wir bestimmte Themen E, S oder G wirklich weiterkommen und so ein Portfolio zusammenstellen, das für einen stimmt? Nie nur auf eine Karte setzen, weil alle Grundsätze, und das haben die ganz klar gesagt, vom Investieren, vom Diversifizieren beim Investieren, die Grundsätze, die bleiben bestehen. Und das nachhaltige Investieren ist nachher die Frage, wie investiere ich basierend auf diesen Grundsätzen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr da gewesen seid für euren Einblick und für eure Erfahrungen. Sabine Döbeli, CEO von Swiss Sustainable Finance. Danke vielmals fürs Dasein.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Und Ivo Mucklin von der PostFinance. Merci vielmals.
Merci ebenfalls.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Investiert nachhaltig, aber wohl überlegt. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lindy. Ciao zusammen.